Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campusmarke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Mein Name ist Henrik und ich begrüße auch meinen Podcast-Kollegen, den Günther. Grüß dich, Günther.
Ja, grüß dich, Henrik, und schön, dass wir wieder zusammen sind.
Wir wollen heute ein Thema besprechen, welches wir schon mal in der Art angeschnitten haben. In der Folge 10 ist schon eine Weile her. Wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 57. Thema heute ist Going Abroad, wie Marken erfolgreich ins Ausland expandieren. Und nachdem jetzt ja das Ausland eine ganze Weile nicht ganz so opportun war, wie wir alle wissen warum, öffnen sich jetzt mittlerweile so langsam wieder die Märkte. Und wir wollen heute mal den Blick weiten, wie Marken es gelingen kann, ins Ausland zu gehen. Was sind da für Stolperstricke? Was muss man beachten als Marke, wenn man beispielsweise nach USA expandieren möchte? Und Günther, wir haben da auch noch einen ganz spannenden Interviewgast nachher, den wir dazu interviewen wollen, der auch langjährig quasi mit dem Thema internationale Markentransfers, wie tritt man in einen neuen Markt Fuß? Wir werden da interviewen den Neil Hensley, Economic Director, und da kommen wir dann gleich zu. Aber jetzt, Günther, erstmal die Frage an dich. Wenn wir über Expandieren reden, Expandieren von Marken, von Unternehmen in ausländische Märkte, warum sollte das eigentlich ein Unternehmen auch tun?
Also Unternehmen expandieren natürlich als allererstes mal in ausländische Märkte, um ihr Absatzpotenzial zu vergrößern. Häufig ist ja auch so, gerade im B2B-Bereich, dass die Zulieferer Endkunden in diesen Märkten haben und dann auch aus den Gründen natürlich mitgehen. Und die Hauptgeschichte ist natürlich, dass man sich ein neues Marktpotenzial erschließt. Was dabei ganz wichtig ist, wenn man im Heimatmarkt nicht wirklich gesättelt ist als Marke und als Unternehmen, dann sollte man eher die Finger davon lassen, zu sagen, ich suche jetzt mein Heil im Ausland. Erfahrungsgemäß ist es ziemlich schwierig und scheitert, wenn man im Heimatmarkt schwach ist, sondern diese Reputation aus dem Heimatmarkt, die braucht man eigentlich, um dann sich neue Märkte entsprechend zu erschließen. Denn man muss ja mal davon ausgehen, wenn du in so einen neuen Markt kommst, da bist du in der Regel ein Nobody. Da wartet ja keiner auf dich. Und im besten Fall sind die Konkurrenten da, die sagen, nee, den lassen wir nicht rein. Ne? Also insofern gesehen, hat man da schon Herausforderungen zu stemmen, aber es ist natürlich auch ein lohnendes Unterfangen, wirtschaftlich zu performen in einem neuen Markt.
Und wie man das geschickt anstellen kann, darauf werden wir gleich noch näher eingehen.
Ja, Henrik, ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Kommunikation. Und zwar muss man sich bewusst sein, wenn man als Unternehmen ins Ausland geht, dass die Kommunikation das einzigste Bindeglied ist zu den potenziellen Zielgruppen, wo die mitkriegen können, dass man überhaupt am Markt ist. Was ganz interessant ist und was auch so die Erfahrungen aus Studien sind, die wir gemacht haben, dass gerade wenn man mal so Deutsche und Amerikaner sieht, die sind ja so in ihrer Mentalität her in vielen Dingen doch sehr unterschiedlich. Und dass die deutschen Ingenieure, die gehen auf den Markt, die erklären das Produkt einmal in irgendeinem Meeting, dann hat es ja jeder verstanden und dann braucht man nicht mehr drüber reden. Der Schwabe wird sagen, alles geschwätzt, wenn man es einmal erzählt hat. Das ist in Amerika nicht so. Und das ist überhaupt in neuen Märkten nicht so. Ich muss ja kommunizieren. Für was stehe ich denn eigentlich? Was ist denn meine Unterscheidung? Was ist mein Vorteil? Warum soll jemand sich mit mir beschäftigen? Interessant ist das Gegenstück, wenn Amerikaner auch so nach Europa kommen, dann sagen die, Marketing is Marketing. Ne? Die sagen, wir brauchen nicht groß über Qualität reden oder sowas. Wir reden über das Marketing. Das funktioniert natürlich gerade für ein deutsches Unternehmen auch nicht. Und insofern gesehen ist die Vermittlung von beiden wichtig. Aber wenn ein Unternehmen ins Ausland geht, muss es vielleicht mehr, als es im Heimatmarkt gewohnt ist, kommunizieren. Ne? Weil man ist Nobody am Anfang.
Und aus dieser Lücke rauszutreten, ne? Dazu ist ja auch unser Credo, wenn wir kommunizieren, was kommunizieren wir denn und wie? Und da geht es ja dann ganz schnell auch in die Markenpositionierung rein, damit die auf dem Punkt ist.
Ja, und das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt. Was kommuniziere ich eigentlich, damit ich mich da auch nicht verzettle? Und deswegen muss man im Heimatmarkt auch eine saubere Positionierung haben, die man dann transferiert. Das heißt, die ist nicht immer nur 1:1 zu übertragen. Also die Texte im deutschen oder europäischen Bereich, die übersetzen wir jetzt ins amerikanische Englisch, auch schon mal wichtig, nicht ins englische Englisch, sondern ins amerikanische Englisch. Ja, und dann funktioniert es schon. Man muss es schon entsprechend auf die Bedürfnisse der Zielgruppen adaptieren. Aber die Kernpositionierung, das, was so eine Marke ausmacht, das, was ihr Mehrwert bedeutet, das muss definiert sein. Und das ist das, was man als Stärke ins Ausland trägt. The motto of the interview of today is learning from the expert. And it's my pleasure to welcome at Campus Marke, one of the most experienced experts in economic development. He is the economic development director of the city of Blue Ash, Ohio. Welcome, Neil Hensley.
Thank you very much, Gunter. It's a pleasure to be on your podcast today.
Hi, Neil. Also from my side, welcome to our podcast.
Yes, and it's always good to have an interview where we cross the Atlantic. Neil, would you like to introduce yourself to our Campus Marke audience?
Sure. My name is Neil Hensley, and I am the Economic Development Director for the city of Blue Ash. I have been in the economic development field for almost 40 years now. The first 30 of those years, I was working for Cincinnati's Regional Economic Development Organization.
That was, by the way, where we have met first time.
Yes, exactly. Yes. Yeah. And so my responsibility was to recruit foreign investment into the metropolitan Cincinnati area. So I've had the opportunity to travel to Germany many, many times. I was actually a German studies major in college. So I have a soft spot in my heart for Germany. And traveling to Germany. So it's always been a pleasure working with German companies. And then for the past 8 years, I have been working for the city of Blue Ash.
The podcast is all about how can our audiences be more successful or successful in doing business abroad. So give us from your last years of experiences, what are the important success steps for a company, for an enterprise, from Europe, from Germany, who decides to go international and wants to conquer international markets, for example, the US. So what ideas, what support could you give them for success steps?
Okay, well, I think that the first, you know, important step really is to take a look at your existing customer base in the US. And that's, I've worked with hundreds of German companies over the past 30 or 40 years. And the most typical way that German companies enter the American market is they have two or three customers in the US. And those customers, especially if they're ordering expensive machinery or parts from Germany, they want to know that they can get their machines repaired quickly or they can get spare parts quickly. And so oftentimes they encourage the German company to establish a U.S. presence. So if you have, you know, several customers in the U.S., you want to take a look at where they're located. The U.S., of course, is a really big country. It, you know, takes almost 4 days to drive from one end to the other. So you want to make sure that you're close to your customers. So first of all, it's just really determining where are those customers that I want to service, and finding a good central location where you from which you can reach all of them fairly easily. You know, we also have four different time zones in America. So you want to make sure that in terms of communicating with your customer, that you're also in the right time zone and near to your customer. So I think that's the first thing really is just determining where are your existing customers and where, how do I locate my US facility so that I can conveniently access them. And then once you determine sort of what part of the country you should be in, either the East Coast or the Midwest or the West Coast, I think the next thing to do really is to contact, let's say you've determined it could make sense for you to be in, you know, one of two or three different states. And so each state in America has a statewide economic development agency. And I think that the best first step really is to contact those state agencies and introduce yourself, who you are, what you're looking to do. And then they can introduce you to the regional economic development organizations. And every major metropolitan area in the U.S. has an economic development agency. So, for example, if you contacted the State of Ohio agency, the name of which is Jobs Ohio, they could then introduce you to the Cincinnati Regional Economic Development Agency. Their name is REDI, R-E-D-I, Cincinnati. And they could introduce you to the one in Dayton or Columbus or other cities. And it's, and those organizations then at the regional level can really help you determine, can help you look at specific properties, can introduce you to the business services that you're going to need to establish a facility in the U.S. And so, you know, first you've determined where in the country you should be, then you determine in a much smaller geographic area. And then, you know, once you determine that, let's say, Cincinnati is the place where you want to be, then the regional economic development organization can introduce you to those important players. And I think, and I know it's a bit of a cliche, and I know that there are many jokes about America and its attorneys, but the and that we're a litigious society, but it really, I think my experience has been that it's critically important for you to work with an attorney who can help you understand all of the options that you have and all of the important considerations you need to take into account. So, you know, in America, I mean, we're really, it's a republic of 50 different states, and each state has its own labor laws, has its own business establishment laws, and those can have consequences for you in terms of how you pay taxes in Germany, how you pay taxes in America, how you hire and fire people. And so a good attorney can help you understand the complexities of all of that. So I think that it's really key that you have someone who can help you with that. Now, if you can find someone who, you know, also maybe speaks German, then, you know, it's even better. And we do have that option in Cincinnati. We have, you know, some good German speaking attorneys, you know, and some that were even born in Germany. And so understand sort of from the German mentality, you know, what they might be expecting in America and how to help them understand cross-cultural differences as well.
So Neil, when I get you right, so don't be afraid as a European German enterprise to ask for help and to ask for the locals who know the markets and who know the structures and reach out for the hands that are available. Is that in a nutshell?
Yes, absolutely. And don't forget the economic development agencies, I mean, their services are free of charge. So it really makes great sense to make sure that you're taking advantage of those free services. Mm-hmm.
So Neil, it's always a great step for a company to go abroad, so especially for German companies to go to the US. When we were talking to a lot of companies, so they reported from the learnings they had. What are, in your eyes, the learnings of companies will make to become an established player in a foreign market or especially in the U.S.?
Well, you know, I would go back to making sure that you make the right location decision the first time. I can share a quick story with you about a Japanese company that I worked with one time. They make auto parts, and their customers were the big automakers, the Japanese automakers in America. Yeah. So Honda, Toyota, which are located in the Midwest of America. Mm-hmm. So it made sense for them to think about locating their parts factory in the Midwest. Their CEO, however, really liked deep sea fishing. And Cincinnati is nowhere near the ocean. But he was determined.
That's true.
He was determined that every time he came to America, he wanted to go deep sea fishing. Yeah. So he decided to open his factory in Florida.
Mm-hmm.
And Florida is about 1,000 miles away from Cincinnati.
Yeah.
And so the cost that they incurred to ship all of their products every week to Ohio and Kentucky, there was no way for them to make money. And so they lost a lot of money over several years. And then when that CEO left the company, a new CEO came in, and I got a call from the same company about 4 years later asking me for help, and they had to relocate. So they wasted 4 or 5 years of their time and a lot of money. And so it really is important to make sure that you choose that location wisely the first time. I would also say it's really important that, if you're sending an executive from the parent company in Germany, which
yes.
most, and if not all companies do, and it's the best idea. If you can send someone who, one, speaks very good English, because you'll find, and everyone knows that Americans really don't speak foreign languages very well. It's important. And also, someone who's flexible and understands that there are going to be lots of cross-cultural differences, and whose family understands that. I have seen a number of companies struggle because the family that was accompanying the executive did not like it. It was a huge problem for the company. You wouldn't expect it, but if the spouse and the children are very, very unhappy, it makes an unhappy executive. So I have seen companies fail for that reason. So it's another important issue, the cross-cultural component.
Yeah. So what you mentioned is always to have cross-cultural teams in the company. I think this is a huge advantage. Yeah.
Yes, I agree.
So, Neil, what is your experience? So I have always heard when we were talking to companies, it's a problem if we have a weak company in the home market and they want to conquer a foreign market. What is your experience? How is it of being a strong brand in the home market? How could these values being transferred to intercultural markets?
Well, I think the first thing to know, and I think a real benefit for German companies, is that beyond the company's brand, you also have a country brand. And that works very well for German companies here in America, because the brand associated with Germany and German companies overall is one of really well-made products and services.
And this is still the image of the German products and German heritage?
Absolutely, yes. And it's, people would associate German products and services with very high quality as well. And so I think, that's an advantage for German companies coming into the market, even before the person knows the company name, they would automatically have sort of a positive image in their mind that, oh, this is probably going to be a very good product or service. And so, first of all, I think that's, a nice advantage that German companies have. And then, of course, if the company has a strong brand within the German market, you should absolutely, take advantage of that as well, because the potential American customer is going to want to know, well, how is your product received in Germany? And so if it's not a famous name like, Siemens or something that they, wouldn't know necessarily, I think you really, can transfer that brand advantage that you have in the home market to the U.S.
Because normally you are nobody in a foreign market at first. And so if you have this backing from the home market, it makes it much easier to develop your business.
Yes. And also I would say, this isn't necessarily the case across the entire U.S., but in the Cincinnati area, we have a very strong German heritage here.
Yeah,
that's and right. And still celebrate that. And so, more than 60% of people in this region can trace their ancestry back to Germany. So again, in this area in particular, German companies always receive a very warm reception, and would have people would have a good image in their mind even before they met the company.
So if this fits to the customer base, I think the Cincinnati area and your area of Blue Ash is a great part for companies to settle and even for the families to live there.
Yes, exactly. I think, another important component too for a company to think about once they establish, I think it's critically important that the company become immersed in their community as quickly as possible and set up not only a network of their customers and suppliers, but other connections within the community. And so, for example, in Cincinnati, we have a chapter of the European American Chamber of Commerce. And many of our German companies are members of that organization. And that's an outstanding place for someone new to our community from Germany to meet with other German executives who they can ask questions of, like, why do Americans do these things like this? And how do I, understand better how to do work here or to hire people here or to live here? And it just, I find that network is really strong and has been very helpful, especially to a lot of our smaller German companies who may not have access to, cross-cultural training opportunities like a larger German company might. So I think that's really important as well, is to make sure that you become a part of your community as quickly as possible and take advantage of those kinds of resources.
Mm. Neil, coming to the end of the interview, first of all, great that you shared all your knowledge from the past with us. If someone thinks now, wow, Neil has exactly the knowledge that I need to do the next step, how could he or she get hold of you? Can you share some URLs, email, which we can spread that someone is able to contact you?
Absolutely. It would be my pleasure. If someone wanted to take a look at our community, the city of Blue Ash, for example, you could visit, we have an economic development website, and the URL is www.blueashadvance.com. And there you can see some pretty pictures of the city. You can read about other companies doing business there. You can see the location and the types of real estate that's available, all of those things. If someone just has a question that they would like to ask me, I'm happy to answer it. And they could contact me via email. And my email address is nhensley@blueash.com. And again, I'd be happy to answer any questions anyone has, even if it's not about Blue Ash.
Yeah, perfect. Thank you for sharing the URL and your email address. Like always with our interview partners, we also post this information on our Campus Market blog on www.campusmarket.de. When you're driving a car, don't write it down on the steering wheel. Please come to our blog afterwards. So thank you, Neil, so much for sharing your insights with us today.
Yes, thank you.
Part of Campus Market today. And yeah, it's been a pleasure discussing these topics. And have a great day.
It's always a great pleasure talking to you, Neil.
Thank you. It's been a pleasure. And I wish all of your listeners well.
Thank you very much. Take care. Bye-bye.
Ja, Henrik, lass uns doch mal so ein paar Essentials, wie es so schön heißt, zusammenfassen. Einerseits von dem, was wir so an Erfahrungen in Interviews mit Unternehmen gemacht haben und vor allen Dingen auch, was der Neil so an Inhalten gerade erzählt hat. Und eine ganz wichtige Geschichte, Henrik, ist zum Beispiel?
Also was mich beeindruckt hat, dass es doch ein großes Thema ist, obwohl es für mich sich anhörte wie so ein totaler Basic, so ein No-Brainer zu sagen, macht euch mal Gedanken, wo sind eure Kunden und siedelt euch dann dort an, wo die Kunden hauptsächlich anzutreffen sind.
Ja.
Und das klingt ja so als Selbstverständlichkeit.
Klingt banal, ne? Wirklich banal.
Das völlig banal, aber wie wir auch an dem Beispiel mit dem Angeln gesehen haben, da kann teilweise Motivation ja ganz anders liegen, die dann zu großen Problemen führen kann. Und deswegen muss man das wirklich ernst nehmen, sich zu überlegen, wo ist denn mein Kundenstamm und wo siedle ich mich dann deswegen an.
Ja. So, ein zweiter Punkt ist, der auch angeklungen ist, weder die Qualität alleine noch das Marketing alleine macht das. Das haben wir ja gerade vorher auch nochmal ausgeführt. Das heißt, es muss das ausgewogene Mix sein. Wenn ich in einen ausländischen Markt gehe, dann muss ich auch entsprechend kommunizieren. Und natürlich brauche ich auch Marketing und muss es offensiver sehen als vielleicht im Heimatmarkt. Aber Qualität ist der Kern, aber das alleine reicht nicht. Ich muss es vermitteln. Mhm.
Dann, was mir auch noch hängen geblieben ist vom Interview von Neil, dass man sich auf den Zielmarkt einlassen muss, vor allem aber auch kulturell. Ja, man muss sich da verwurzeln, um die Akzeptanz zu schaffen von der Ernsthaftigkeit des Engagements. Das ist einmal das Kulturelle, aber auch durch die Nähe, dass man halt wirklich Präsenz ist, dass man ansprechbar ist, dass es eine Telefonnummer gibt, dass man da hingehen kann, dass man ein Meeting machen kann. Das schafft Nähe und Akzeptanz. Und die beiden Punkte, Kultur, aber auch die lokale Nähe, sind doch entscheidende Kriterien, dass so ein Unterfangen dann erfolgreich verlaufen kann.
Ja. Und was man zusammenfassend noch sagen kann, ist, dass man auf die Stärken der Herkunft setzt. Also auch wenn man ein deutsches Unternehmen ist, auch diese Vorteile nutzt und sie, sagen wir, ins Feld führt. Und es ist doch immer wieder erstaunlich, wie gerade die deutsche Qualität, das deutsche Denken in ausländischen Märkten einen ganz hohen Wert darstellen, auch wenn wir in unserem Heimatmarkt manchmal gar nicht so sehr daran glauben. Ne? Und insofern gesehen ist das ein wichtiger Punkt.
Nicht dran glauben vielleicht, vielmehr, dass man es so als Selbstverständlichkeit ansieht, die man im Ausland nochmal besonders hinpolieren kann, sagen, dafür stehen wir, auch wenn es einem gar nicht so vorkommt. Dass man das Wissen im Hinterkopf behält, die Qualität steht im Ausland für deutsche Wertarbeit und für hohe Produktqualität, dass man das wirklich nimmt und kommuniziert und nicht einfach stillschweigend davon ausgeht, dass das so ist. Ja. Genau, das waren die Essentials zur heutigen Podcast-Episode. Günther, ich sage danke sehr für das heutige Interview und die
Aber gerne.
Folge. Wie immer gilt, bewertet uns. Wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes und auf den anderen Netzwerken. Und wir möchten nochmal darauf hinweisen, wir haben einen Newsletter mittlerweile, der euch wie ein Schweizer Uhrwerk die neue Episode quasi vorab ankündigt und sagt, dass sie jetzt wieder verfügbar ist. Geht dazu unter campusmarke.de und tragt euch in den Newsletter ein. Und dort könnt ihr auch die ganzen Shownotes zur heutigen Episode nochmal nachsehen. Wir haben es erwähnt, die Erreichbarkeit von Neil ist dort zu finden und sowie alle anderen Episoden auch aus der Vergangenheit. In diesem Sinne, Günther, sage ich, bis zum nächsten Mal.
Da schließe ich mich doch an. Also, ciao.
Tschüss.
Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.